Drei Stichworte zur heutigen Folge: Familie, Fahrradfahren und Schuldgefühle. Alles Themen, über die wir mit unserer Gästin in dieser Folge sprechen wollen. Herzlich willkommen da draußen, ihr lieben ZuhörerInnen. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt für My Grand Diaries mit Daniel, das bin ich, und der lieben Areta, die sitzt hier direkt neben mir. Dies hier ist die dritte Folge des Podcasts und weil bei drei ja auch irgendwie gefühlt so eine Regelmäßigkeit anfängt, möchte ich, noch bevor du gleich unsere Gästin vorstellst, auch dir diesmal eine Frage zum Beginn stellen. Wir nehmen ja heute mal wieder hier in Pustdorf auf, an dem Ort, an dem ich arbeite. Und weil ich so viel arbeite und so gerne arbeite, verbringe ich hier auch ganz viel Zeit. Areta, was brauchst du denn, um richtig bei der Arbeit anzukommen, damit du dann so richtig schön produktiv bist?
Wenn ich wirklich konzentriert arbeiten muss oder konzeptionell arbeite, dann möchte ich das am liebsten alleine machen. Also dann kann ich nicht in so einem Büro sitzen, wo noch Leute telefonieren oder Leute hin und her laufen oder so.
Aber dann kommen dir die, sagen wir mal, die neuen Arbeitsgegebenheiten, die nach Corona so herrschen, ja ganz entgegen.
Die kommen mir unfassbar gut entgegen. Ich habe zum Beispiel gerade das, darf ich das sagen? Ich habe gerade das Nun entdeckt, da im Theater.
Es gibt natürlich noch viele andere tolle Cafés.
Es gibt noch viele, viele andere tolle Cafés, aber es hat mich so daran erinnert, dass ich meine Magisterarbeit im Café geschrieben habe. Weil, also ich kann schon arbeiten, wenn Leute da drum herum sind, aber nicht, wenn ich da angesprochen werde und nicht, wenn sie telefonieren. Weil dann, dafür bin ich zu neugierig.
du bist so schön ehrlich. So, und jetzt bin ich echt richtig, richtig gespannt. Unsere heutige Gästin, die konntest du für diesen Podcast gewinnen und es hat ein bisschen Zeit gebraucht, weil Krankheit kam dazwischen, Jahreswechsel, wie das dann immer so ist. Und das ist der Zeitpunkt, wo du sie vorstellen darfst.
Ja, ich freue mich ganz, ganz besonders, dass heute Amina Rahimi hier ist. Amina habe ich kennengelernt vor 2 Jahren, glaube ich, bei einer Veranstaltung. Und dann sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen bei unterschiedlichen Veranstaltungen. Und sie hat auch schon im Netzwerk, ich koordiniere ja das Bremer Netzwerk gegen Diskriminierung, und hat sie auch schon mal, war sie auch schon mal zu Besuch und hat was erzählt. Und zwar haben wir uns kennengelernt bei einer Veranstaltung, wo sie erzählt hat von einem offenen Brief, den sie geschrieben hat mit anderen Frauen zusammen. Und sie hat mich schwer beeindruckt, weil sie aus dem Stegreif erzählt hat und wirklich mit Leidenschaft gesprochen hat. Und das zieht sich so durch. Aber wenn ich sie begegne, auch so, ihr begegne auch auf Veranstaltungen, ist sie nicht schüchtern und traut sich zu sprechen und Forderungen zu stellen und das zu sagen, was sie bewegt. Deshalb herzlich willkommen, Amina. Schön,
herzlich,
dass du da
willkommen.
Bist.
Hallo, vielen Dank.
Und heute starten wir mal anders ins Gespräch. Habe ich mir mal so halb spontan überlegt, weil vielleicht erinnert ihr euch, liebe ZuhörerInnen, ganz am Ende der Sendung, da haben wir dann immer so das Musikbonbon gemacht. Also unsere Gäste haben dann immer ein Musikstück mitgebracht, was irgendeine Bedeutung für sie hatte. Und ich fand immer so am Ende, es war so ein bisschen reingequetscht. Und diesmal machen wir das anders. Und deshalb kommen wir jetzt schon direkt zur ersten Rubrik. Migrant Diaries.
Musikbonbon.
Also Amina, wir starten damit. Was hast du uns für schöne Musik für unsere Playlist mitgebracht? Und du hast vorhin schon erzählt, du hast sie gerade erst auch schon wieder gehört auf dem Fahrrad.
Genau. Ich höre ein bisschen altmodische Musik, vielleicht bin ich auch ein bisschen alt, aber die Poems, sagt man auch Deutsch auch?
Ja. Gedichte oder Texte? Mh.
Ja, in jeder Musik, das ist am wichtigsten für mich. Und ich höre meistens die Musik von einem afghanischen Sänger, heißt Farhad Dario. Und jetzt, ich erinnere mich an 3 Songs. Einer heißt Piotr Kadriak, die Garbidonim. Das bedeutet so, lass uns einander so viel Wert geben, was Menschen vor Werte passt. Und noch eine Madaram, das bedeutet meine Mutter. Und Atan ist traditionelle Musik von Afghanistan. Das ist auch der Name von einer Musik von Farhad Daria. Die drei, jetzt erinnere ich mich. Und ja, jeden Tag, wenn ich zum Büro fahre oder woanders auf dem Fahrrad, höre ich immer Lautmusik ohne Kopfhörer. Die Musik von den letzten 10 Jahren gefällt mir gar nicht aus Afghanistan oder aus anderen Ländern. Ich habe so ein bisschen bedeutungslos gefunden, die neue Musik.
Okay, kann man nachhören auf der Migrant Diaries Playlist. Da sind auch noch von den anderen Gästen und Gästinnen die Stücke und sie füllt sich langsam und hoffentlich füllt sie sich noch mehr. Jetzt wollen wir aber mal wirklich zu dir kommen.
Aufbrechen und ankommen.
Du bist nach Deutschland und nach Bremen gekommen, als 2021 die Bundeswehr aus Afghanistan abgezogen wurde und die Taliban dann die Macht übernommen haben, und zwar innerhalb ganz kurzer Zeit. Wie war das zu der Zeit? Zuerst amerikanische Armee zieht ab und dann die anderen Länder, die ihre Armeen gestellt haben und ihre Soldaten und Soldatinnen auch. Wie war das damals?
Leider letzte paar Monate war gar nicht schöne Zeit für alle Afghanen, besonders für Frauen. Wir haben immer ab und zu von jemandem gehört, dass Taliban kommt in Afghanistan und nimmt die Macht und machen nochmal wie letzte Mal, dass die Regierung kontrolliert haben, die verboten alle Lebensrechte für Frauen. Und ich habe immer gedacht, was kann passieren, wenn ich gar keine Recht in mein Leben habe? Es tut mir leid, mein Deutsch ist noch nicht gut. Ich sage immer, dass ich spreche wie Google-Übersetzer. Und wenn ich höre, ist wie Internetverbindung. Es tut mir leid, wenn Sie nicht verstehen. Ja, manchmal, ich habe mit meinem Schwager lange Stunden gesprochen, was später passiert in Afghanistan. Aber mein Schwager hat immer an mich gesagt, nein, mach dich nicht so große Sorge, Leben geht weiter. USA hat 20 Jahre hier viel investiert, viel gearbeitet. Die wollen hier viele Sachen schaffen, besonders Menschenrechte, Frauenrechte. Ich habe so ein Gefühl, dass jetzt ist meine letzte Zeit in Afghanistan, vielleicht letzte Monat, letzte Woche oder kann heute meine letzte Tage in Afghanistan sein. Deswegen ab und zu habe ich versucht, jeden Tag auf den Bergen in meine Stadt zu gehen, den Sonnenausgang und Sonnenaufgang zu gucken. Und das hat so glücklich Gefühl für mich gegeben.
Vielleicht möchtest du einmal ganz kurz noch erzählen, für welche Organisation du überhaupt gearbeitet hast und was du da gemacht hast.
Mhm. Letzte mehr als 3 Jahren habe ich für KfW, ein deutsches Projekt in Afghanistan, gearbeitet. Aber vorher habe ich für manche andere internationale NGOs gearbeitet. Aber insgesamt, mein Bereich war immer Sozialprojekte, die wollte ich immer gerne hilfreich für Menschen sein, besonders für Frauen, irgendwie im Finanzbereich, im Adminbereich, in Feldarbeit. Das war egal für mich, aber ich wollte in einem Projekt beschäftigt sein, dass Menschen von diesem Projekt gut profitieren können.
Also du hast sozusagen, ich glaube in der Fachsprache heißt das eine regierungsnahe Organisation. Wie ist das denn grundsätzlich der Machtübernahme, nicht dem Machtwechsel, der Machtübernahme kam? Waren diese Menschen, die für diese Organisation gearbeitet haben, besonders gefährdet, weil sie eben für diese Organisation gearbeitet haben? Oder waren eigentlich alle gefährdet?
Frauen waren alle in Gefahr, aber Leute, die mit ausländischen NGOs oder Leute gearbeitet haben, ein bisschen mehr.
Und wie ist es dir gelungen, aus dem Land rauszukommen?
Ich bin eine Woche nach Machtübernahme von Taliban aus Afghanistan rausgekommen. Erstmal, unser Büro hat so entschieden, dass wir können nach Taschkent, Usbekistan einmal da auswandern. So mussten wir erst nach Taschkent gehen. Unser Flug war schon gebucht. Wir warteten vor unser Visum. Ich glaube, wir konnten unser Visum am 16. August oder 17. August kriegen. Aber am 15. die Regierung war kollapsed. Und wir konnten nicht so normal nach Taschkent gehen. Dann erstmal, unser Büro hat es versucht, für uns eine Charter-Flight zu buchen, aber konnte das nicht schaffen. Dann nach einer Woche hat die für uns, wie andere deutschen Vereine oder NGOs, für uns eine militärische Flug gebucht. Dann wir waren mit.
Aber hattest du dann tatsächlich noch Zeit, dich vor allen Dingen zu verabschieden von deiner Familie?
Nein, leider. Ich habe so gedacht, dass vielleicht nicht zurück nach meine Stadt kommen und meine Familie besuchen. Vielleicht ist es nicht sicher, ob ich ehrlich von Afghanistan rausgehe oder nicht. Aber ich hatte die Hoffnung, nochmal in meine Stadt oder zu meiner Familie zu gehen. Am 10. August war mein Flug von Mazar nach Kabul. Und damals konnte ich auch nicht mit meiner Familie oder von meiner Familie mich verabschieden, weil seit 5 Tagen bin ich auch umgezogen, alleine in eine Wohnung, um die Gefahr für meine Familie weniger zu machen. Mhm. Und für das zweite Mal, ich bin gegangen, aber ich hatte mich ein bisschen die Hoffnung in meinem Herz gehabt, dass ich so kommen kann. Dann nach nochmal eine Woche bin ich raus von Afghanistan und ich habe mit meiner Familie, mit meiner Mutter, mit meinen Schwestern, mit meinem Vater nur ein Telefon verabschiedet. Konnte nicht die nochmal treffen.
Also dir ist die Flucht oder die Ausreise aus Afghanistan gelungen, aber viele Leute aus deiner Familie sind dort geblieben. Wie hat sich für die das Leben da unmittelbar verändert?
Leider seit mehr als 2 Jahren, meine Familie kann nicht mehr in unser Haus leben, weil Taliban war 4-mal zu unser Haus gegangen, wegen mich und wegen meine Arbeitsmaterialien zu Hause gesucht. Und am 4. Mal, unsere Familie hat so entschieden, von diesem Haus rauszugehen und sie verstecken sich jetzt und wohnen woanders geheim und können nicht so einfach wie vor Jahren draußen gehen, zur Arbeit gehen. Mein Bruder kann auch nicht so Uni gehen. Ab und zu, wenn meine Mutter oder meine Kleinschwester rausgehen, die suchen verschiedene Wege, nicht einen Weg immer. Sie verstecken sich ganz komplett mit Bukra, die Hijab. Und mein Vater kann auch nicht zum Arbeit gehen, zu seiner Apotheke. Und in dem Haus, das meine Familie da wohnt, ein Junge von dieser Familie unterstützt meine Familie und kauft Nahrungsmittel für meine Familie. Viele Leute haben so versteckendes Leben und gar nicht ist wie gar keine Sache ist wie vor Jahren. Leider so eine Entscheidung zwischen politischen Leuten oder weiß ich nicht, die ein Land oder eine Gruppe von Ländern, diese Entscheidung hat das Leben von mehr als 40 Millionen Leuten so beeindruckt.
Glaubst du, dass die Menschen, die das entschieden haben, sich darüber bewusst waren, was passiert?
Kann auch schon geplant sein. Kann auch so sein, dass die weiß gar nicht, weil wenn jemand sich selber nicht in eine Situation ist, versteht die Situation von anderen Leuten nicht so einfach. Wenn wir nicht eine Situation selber erleben, verstehen wir das nicht so einfach.
Und kannst du vielleicht noch mal erzählen, du bist dann zum Glück ja aus Afghanistan rausgekommen und auch ja sehr, sehr schnell, wie dein Weg nach Bremen war. Was war vielleicht auch besonders schwer in dieser Situation, dann ohne Familie in Bremen zu sein oder überhaupt unterwegs zu sein?
Ausgebremst.
Und abgestempelt.
Am Anfang war nicht so einfach für mich, weil ich habe schon seit mehr als 28 Jahren in einer großen Familie gelebt. Ich war gar nicht alleine, besonders die zweite kleine Neffe und Nichte von mir. Beide waren wie meine Kinder. Ich habe so viel an meine Familie, an meine Neffen und Nichten, an meine kleinen Schwestern so viel gedacht. Warum die sind nicht hier? Warum nur ich bin hier alleine? Oder ich habe manchmal mich so verantwortlich gefühlt, dass ich habe diese Gefahr von meiner Familie gemacht, wegen meiner Arbeit, wegen meinem Wunsch, wegen meiner Bildung in Journalismus oder wegen meiner Privatfirma für Frauen, die ich gegründet habe. Außer diese Sachen, meine Familie hat nichts gegen Taliban gemacht. Nur ich habe viele Sachen gegen Taliban-Meinung, gegen Taliban-Ideologie gemacht. Und diese Sachen, die ich gemacht habe, macht so eine große Gefahr für meine Familie. Aber ich bin so wie eine dumme Person oder so wie eine Person, die gar nicht nett ist oder gar keine Emissionen hat. Ich bin hier gekommen und meine Familie da verlassen mit all dieser Gefahr. Und das war so ein Gefühl, dass ich habe mich nicht ein Mensch gefühlt. Ich habe mich so, ich verstehe das deutsche Wort nicht, eine Person, die nur an dich denkt. Ich habe mich so gefühlt.
Du hast Schuldgefühle gehabt, weil du dachtest, dass das egoistisch war. Aber deine Familie hat dir nie einen Vorwurf gemacht.
Sorry?
Deine Familie hat dir nie das Gefühl gegeben, dass du schuld bist oder sie haben dich ja eigentlich unterstützt, oder?
Nein, die haben immer so versucht, mit mir nett zu sein, weil ich hier allein bin. Und sie wollten nicht mehr mehr Stress oder mehr Angst vor mich geben.
Hast du auch andere Frauen oder auch Männer kennengelernt, die auch dieses Gefühl hatten, geflohen zu sein oder, wie du das gerade sagtest, ihre Familie im Stich gelassen zu haben? Gab es noch andere, mit denen du zu tun hattest, die so gefühlt haben?
Ja, wie gesagt, ich habe im Januar 22 unsere Gruppe gegründet, Afghanische Ortskräftebrauengruppe. Und viele von denen auch so gesagt, dass wir haben unsere Familie in Gefahr gebracht. Und jetzt wir sind hier in Sicherheit. Und wir können gar nichts machen. Wir sind nicht Mensch. Und viele haben so gesagt, besonders. Und eine von denen, die mein Klassmit in Uni war, sie sagt, dass ich habe Journalismus studiert, ich habe in Medien gearbeitet, ich habe mit internationalen Firmen gearbeitet. Und sie sagt, dass wegen mich oder wegen mir ist mein kleinster Bruder ein paar Wochen im Gefängnis. Was für ein Leben habe ich hier? Was für ein Mensch bin ich? Ich denke nur an mich. Ich habe mich hier in Sicherheit gebracht oder meine Firma hat nur mich hier in Sicherheit gebracht. Und entweder nie ich und meine Firma denkt an meine Geschwister. Gleich Geschichte habe ich von vielen anderen von unseren Mitgliedern gehört.
Das bedeutet auch, wenn ich einmal fragen darf, dieses, wo ich jetzt eigentlich gedacht hätte, ein Gefühl der Erleichterung, ich habe mich außer Gefahr, ich habe es geschafft, da rauszukommen, ist eigentlich sofort weg gewesen, weil dieses Gefühl, dass du deine Familie zurücklassen musstest, viel zu groß war. Also es war viel doller als das Gefühl, dass du dich retten konntest.
Und ich hab dich ja kennengelernt, als du quasi diese Petition oder diesen offenen Brief vorgestellt hast, in dem es ja auch darum ging, dass es zu einer Ungleichbehandlung gekommen ist zwischen geflüchteten Männern und geflüchteten Frauen, was auch die Mitnahme von Familienmitgliedern betraf. Vielleicht möchtest du da gleich noch mal was zu sagen und auch dazu, ob euch das klar war, dass Familie ein viel engerer, kleinerer Begriff ist in Deutschland oder vielleicht auch in Europa generell, dass eigentlich mit Familie gemeint ist, der Mann, die Frau und die Kinder und alles, was drumherum ist, gar nicht so als Familie zählt.
Die Bedeutung von Familie ist ganz anders in Afghanistan als Deutschland. Am meisten Familien wohnen zusammen, obwohl der Sohn schon geheiratet ist. Oder besonders, wenn die Mädchen ledig sind. Die wohnen immer mit der Familie zusammen. Wegen Sicherheitsgründe, wegen kulturellen Regeln. Weil viele, viele Frauen können nicht so einfach arbeiten und ihr Lebenskosten verdienen. Deswegen müssen die mit der Familie zusammen wohnen. Wenn Leute so in der Nähe voneinander wohnen, sie sind verantwortlich zueinander, finanziell, sozial oder von allen Lebensseiten. In Gesellschaft ist es so, dass wenn ich als meine Familientochter etwas Schlechtes mache, dann meine ganze Familie ist verantwortlich. Das bedeutet, dass wenn ich gegen Taliban-Ideologie etwas mache, das Gefahr ist für ganze meine Familie, besonders die männlichen Mitglieder, mein Bruder, mein Vater, mein Onkel, das ist so.
Und glaubst du, dass es einfach von deutscher Regierungsseite ein falsches Verständnis von Familie war? Oder war das Absicht, um nicht zu viele Leute nach Deutschland holen zu müssen? Weil du hast schon gesagt, und das leuchtet mir ein, das Verständnis von Familie hier in Deutschland und in Afghanistan ist einfach mal ein anderes. Das können wir, glaube ich, so festhalten. Dann stellt sich mir die Frage und hat sich im Vorfeld auch gestellt, wieso dann an diesem Verständnis, also an unserem deutschen Verständnis, da anscheinend festgehalten wird. Und gesagt, nee, wenn ein Mann hier hinkommt, darf er seine Familie mitbringen, aber eine ledige Frau hat in dem Sinne keine Familie und oder nicht zumindest die gleichen Rechte, die Leute zurückzuholen. Glaubst du, dass das Absicht war oder einfach ein falsches Verständnis?
Ich glaube, das war Absicht, weil ich glaube, dass jede deutsche Firma, die in ein Land will einen Bereich haben, die machen viele Recherche in dem neue Gesellschaft, was die für einen Glauben haben, was die für eine soziale Regeln vor sich haben, was ist die Kultur oder alle Sachen. Ich glaube und ich bin sicher, dass die machen viele Recherche am Anfang. Und deutsche Firmen oder deutsche Regierung hat schon in Afghanistan das auch gemacht und hat schon vor mehr als 20 Jahren oder weniger schon Erfahrungen in Afghanistan gehabt. Und wenn eine Person ein paar Monate in ein neues Land wohnt, versteht so einfach, die Regeln von der neuen Gesellschaft. Wieso die deutsche Regierung versteht das nicht? Die verstehen schon. Mhm. Obwohl die haben überall in Medien gesagt, wir evakuieren unser alle Mitglieder, wir haben unsere MitarbeiterInnen haben schon unterstützt. Was ich erlebt habe, ist ganz schlecht, ganz anders. KfW eigene Büro hat 17 MitarbeiterInnen in Afghanistan am Ende. Nur 2 Frauen und 15 Männer. Alle Männer konnten er seine Familie mitbringen. 3 von meinen Kolleginnen konnte seine Schwestern auch mitbringen. Und vielleicht 2 oder 3 von meinen Kollegen konnte einerseits seine eigenen Kinder und Frau, andererseits seine Geschwister und Mutter auch mitbringen. Aber ich bin allein hier.
Engagieren
und gestalten.
Ein Wort, was du schon häufig in den letzten Minuten benutzt hast, ist diese Gruppe. Da müssen wir, glaube ich, noch mal sagen, es wurde eine Gruppe gegründet. Was ist das für eine Gruppe?
Afghanische Ortskräfte Frauengruppe. Am Anfang wir waren noch nur ein paar Frauen. Vielleicht mehr als Hälfte unserer Mitglieder konnten gut die Chance von Deutschland Bundesaufnahmeprogramm nutzen. Und mehr als Hälfte unserer Mitglieder haben einen Fall für ihre Familie angemeldet. Aber leider bis jetzt niemand ist evakuiert, obwohl dass wir ein paar Fälle schon Zusage bekommen haben. Aber niemand ist evakuiert. Und wir hoffen, dass wenn die deutsche Regierung damit anfangen, Leute mit Bundesaufnahmeprogramm zu evakuieren, wir können auch diese Chance nutzen. Das ist so eine große Hilfe oder Unterstützung, die wir auch noch von einer Berlin-Senat-Mitgliederin bekommen haben.
Wie viele Leute sind in der Gruppe?
Circa 120, aber vielleicht mehr als 60 Frauen konnten diese Chance nutzen, weil sie hatten eine oder ein, zwei Familienmitglieder, die für das deutsche Bundesaufnahmeprogramm eligible waren. Aber die anderen hatten keine so Familienmitglieder, leider.
Das heißt, da gibt es auch bestimmte Voraussetzungen überhaupt, dass man den Antrag stellen kann für die Familienmitglieder.
Genau.
Die
ja, eine oder zwei Familienmitglieder muss selber die Eligibility haben, nicht nur wegen uns. Mhm. Keine unserer Familienmitglieder diese Deutschland Bundesaufnahmeprogramm nutzen.
Und du hast diese Gruppe mitbegründet und wir sind ja in der 3. Folge und unsere beiden Gäste, die wir vorher hier hatten, da gibt es eine Gemeinsamkeit. Alle sind irgendwie aus einem Zustand, der sie gelähmt hat, der sie traurig gemacht hat, rausgekommen oder zumindest in Bewegung gekommen, weil sie aktiv geworden sind, weil sie etwas verändern wollten, weil sie durch etwas angetrieben worden sind. Das ist bei dir auch so. Wie hat sich deine Lebenssituation verändert, als du diesen Impuls auch hattest? Also als du gesagt hast, so, ich gründe jetzt eine Gruppe, es gibt noch andere und wir können zusammen vielleicht etwas. Hat sich das für dich dann, das Leben hier dadurch verändert?
Ja, schon viel. Am Anfang bis Januar 22, wie gesagt, ich habe viel geweint. Und dann auf einmal eine Nacht habe ich gesagt, was ändert mein Beinen im Leben? Gar nichts. Dann muss ich mich ein bisschen ändern. Muss ich meinen Plan ändern? Muss ich meinen Weg ändern? Bis dahin habe ich schon viel versucht, zum Beispiel Diakonie, Caritas, Abo oder viele andere Büros habe ich schon besucht, um so Möglichkeit zu finden, meine Familie hier zu bringen. Aber jeder hat gesagt, ist nicht möglich. Dann, ich habe gesagt, falls ich als individuelle Person nicht schaffen kann, dann müssen wir zusammenkommen. Bestimmt, ich bin nicht allein hier in Deutschland in dieser Situation. Ich kann noch viele andere Mädchen und Frauen finden, die wir gleiche Situation haben. Wenn wir in Gruppe sind, dann sind wir stärker. So haben wir angefangen und am Anfang für uns war überhaupt ein bisschen dunkel. Wir wussten nicht, wohin sollen wir gehen, so welche Person, welcher Verein oder Büro oder wo sollen wir hin. Dann, wir haben unbewusst viel versucht. Wenn ich jetzt meine E-Mails-Inbox gucke, ich habe vielleicht 100 E-Mails geschrieben und nur ein paar Leute haben reagiert und geantwortet. Ich habe mich viel irgendwo auch vor Veranstaltungen angemeldet. So deswegen war ich einmal in Berlin-Synod für eine Veranstaltung, eine Tour in Senat, ich glaube. Und dann da haben wir ein Mitglied besucht und ein bisschen in Gespräch gekommen. Und am ersten Chance habe ich mich und unsere Gruppe vorgestellt. Er hat gesagt, schon, dass du von uns Bescheid sagst. Das wussten wir nicht, dass so etwas ist mit unseren afghanischen MitarbeiterInnen ist passiert. Weil jede Firma, die in Afghanistan gearbeitet hat, hat uns so gesagt, dass wir haben alle unsere MitarbeiterInnen evakuiert. Da ist kein Problem. Wir wussten eure Probleme nicht. Dann bleiben wir noch in Kontakt. Wir haben viel Online-Meeting gehabt. Wir haben viele E-Mails geschrieben. Und andere Parlamentmitglieder von anderen Parteien auch gefunden. Viel Meetings gehabt und so. Dann, wir haben durch Vorschlag von politischen Leuten diesen offenen Brief geschrieben. Und das war ein bisschen gut in Medien gekommen. Viele Leute haben von unserem offenen Brief gehört, weil viele deutsche Senatmitglieder hat unser offener Brief in seiner Website oder Social Media gepostet. So, diese Aufgaben oder diese Versuche hat unsere Gruppe Mitgliedern und mich auch geholfen und so große Wandel oder Veränderung in unser Leben gebracht. Und am wichtigsten ist ein bisschen Hoffnung für uns, dass wir warten jetzt auf unsere Familie, falls bald. Aber bis jetzt, wir sind nicht 100% sicher, aber eine Hoffnung ist schon vor uns da.
Das ist schön. Das ist
auf jeden Fall ein Weg aus dieser Lähmung raus gewesen, ne? Aus diesem, ich kann gar nichts tun, da doch selber auch handlungsfähig zu sein. Und auch wenn es nicht die Lösung bringt, man engagiert sich und man hat das Gefühl, man kann gestalten.
Ja, ne? Genau.
Ich möchte noch mal ganz kurz, wenn wir diese schweren Themen natürlich nicht für immer ablegen, aber ich möchte doch noch mal darauf zu sprechen kommen, was du mir über das letzte Jahr erzählt hast. Du hast gesagt, es war ein schweres Jahr, aber es waren auch ein paar schöne Sachen, die im letzten Jahr, also 2023, passiert sind. Vielleicht möchtest du mal erzählen, was du für schöne Erinnerungen an das letzte Jahr hast und was du gelernt hast und was du dich getraut hast.
Ja, letztes Jahr habe ich Fahrradfahren vor erstem Mal, letzten Sommer gelernt. Und ich bin wie Kinder, die neue Fahrradfahren lernen. Ich bin so glücklich, ich fahre so gerne. Am Anfang war mit so viel Stress und ich konnte nicht einfach stoppen und anfangen, besonders im Ampel. Dann habe ich so entschieden, wenn ich Musik höre, dann mein Stress ist ein bisschen weg. Und bis jetzt, ich höre immer auf dem Fahrrad Musik das hilft mir, mein Interesse wegzubringen. Und letztes Jahr bin ich für das erste Mal ins Kino gegangen, erste Mal in meinem Leben.
Da habe ich gleich zwei Fragen zu.
Ja.
Erstmal, bist du mit dem Fahrrad zum Kino gefahren?
Ja.
Ja, okay, alles klar. Wieso spielt das Fahrrad in Afghanistan keine Rolle? Oder wieso hast du da nicht Fahrrad fahren gelernt?
Frauen durften nicht in Afghanistan Fahrrad fahren.
Ah, okay, das ist, ja, da hätte ich auch selber drauf kommen können, okay. Dann interessiert mich jetzt natürlich, in welchen Film bist du gegangen?
Ja, ich habe den Barbie-Film mit meinen Kollegen geguckt.
Das ist ja der Hammer. Also bei mir ist es ein Dschungelbuch. Was war bei dir der erste Kinofilm?
Der erste Kinofilm war Bernhard und Bianca und wir mussten das Kino verlassen, weil das ja ein Horrorfilm ist. Also der war jedenfalls nichts für eine 5-6-Jährige.
Okay.
Ich habe das nicht ausgehalten.
Und du hast jetzt in deinem Lebenslauf, in deiner Vita stehen, dass der erste Kinofilm der Barbie-Film ist. Das finde ich toll.
Ja, meine Kollegin, sie ist auch ein bisschen wie Feminist. Sie hat mich diese Kinoticket geschenkt und wir waren zusammen da gegangen. Und das war so eine schöne Erfahrung, Erlebnis. Ich jetzt denke ein bisschen, dass sie hat es ein bisschen versucht, einen Film zu finden, das für uns beide so schon gefällt.
Mhm.
Sie hat vielleicht entscheidet so, aber das war auch so schon so toll.
Darf ich noch mal fragen? Also du hast gerade gesagt, Fahrradfahren war nicht erlaubt, aber habe ich das falsch verstanden? Hast du gesagt, du bist in Afghanistan, aber mit dem Auto gefahren?
Ja.
Selber auch?
Ja.
Und das war erlaubt aber?
Nicht so oft, aber nicht etwas direkt von Regeln geschrieben. Mhm. Aber wegen Kultur war nicht so normal. Und wenn eine Frau Fahrrad oder Motorrad oder Auto fährt, außer Kabul, in andere Stadt, besonders Dorf, war bisschen wie ungeschriebene Verbot.
Mhm.
So.
Mhm.
Aber mit Auto war ein bisschen nicht so streng, weil andere Männer kann nicht ihr Körperteil sehen.
Yeah. Okay.
Deswegen mit Fahrrad kann zum Beispiel Wind mein Kleid ein bisschen wegnehmen oder mein Hijab oder irgendetwas. Aber im Auto bin ich sicher, Wind macht meine Kleidung nicht, verschiebt meine Kleidung nicht.
Ja, alles bleibt an seinem Platz.
Mhm.
Die Gäste unserer ersten beiden Sendungen, die konnten von sich behaupten, dass sie inzwischen auch hier in Bremen richtig angekommen sind. Also so, sich so wohl hier fühlen, eine Heimat gefunden haben. Würdest du das auch von dir behaupten oder bist du noch auf dem Weg, hier anzukommen?
Normalerweise, ja, fühle ich mich zu Hause hier in Bremen. Ich habe so ein Gefühl immer, dass wenn ich in der Nähe von der Stadt ankomme, wo ich wohne, zum Beispiel nach einer Reise oder so, das gibt mich so ein bisschen Wohlgefühl. Wenn ich zum Beispiel von Hamburg zurückkomme oder von Berlin oder Frankfurt, wenn ich den Bremen Hauptbahnhof Schilde sehe, dann bin ich so ein Gefühl habe ich. Ja, normalerweise alle Sachen ist hier für mich wie zu Hause, außer ein paar stressige Sachen, Jobcenter manchmal, schickt so viele Briefe, man muss alle Regeln aufpassen, aber ich bin nicht so gut mit Regeln. Ich will ganz frei leben, aber ich will nicht andere Leute schaden, nur ich will ganz frei leben. Aber ich fühle mich zu Hause, wenn ich eine nette Person treffe und ich ins Gespräch komme. Aretha, dir habe ich schon gesagt, dass wenn ich mit dir lange Stunden spreche, fühle ich mich zu Hause, fühle ich mich, dass ich mit meinen Familienmitgliedern spreche.
Ich bin sehr gerührt, danke.
Ich erinnere mich an eine Frau, die ich im Zug getroffen habe. Und wir haben lange weg geredet. Sie war ganz nett, aber sie war die Leiterin oder Chef von Niedersachsen Tafel. Und sie hat für mich ein 50 Euro Geld gegeben. Und bis jetzt, ich habe die genaue Geld in mein Portemonnaie behalten und ich will das nicht ausgeben. Ich habe für sie eine afghanische Süßigkeit geschenkt. Und wir haben uns umarmt, als wir uns verabschieden wollten. Oder meine Kollegin Kim Pokler, sie unterstützt mich mit jeder meiner Privatlebenssachen oder im Büro auch. Sie ist ganz lieb, ganz nett und ich habe ihre Familie auch getroffen. Alle sind so nett. Wenn ich so nette Leute einfach auf die Straße, im Zug, in einer Veranstaltung, im Büro oder woanders treffe, dann gibt es für mich so ein glückliches Gefühl und fühle ich mich zu Hause. Aber hier in Deutschland kommen Leute nicht so einfach ins Gespräch. Und in dieser Situation, ich fühle mich nicht zu Hause. Aber wenn ich solche nette Leute treffe, dann ich fühle mich, dass ich kann hier noch weiterleben.
Also an uns liegt es auf jeden Fall nicht. Also wir mit uns kannst du sehr, sehr, sehr gut reden.
Jederzeit.
Jederzeit. Und
danke.
Wir haben auch ein neues Gesprächsthema für dich. Migrant Diaries. Die Frage aus der Tüte. Ich greife nämlich jetzt hier zu unserer Popcorn-Tüte. Da sind noch reichlich Fragen drin. Eigentlich erst zwei sind da raus. Du greifst dir jetzt einfach eine raus.
Okay.
Und dann gucken wir mal, welche das ist.
Mit welchen Politikerin würdest du gerne mal ein langes Gespräch führen?
Oh Gott, das ist die richtige Frage für die richtige Frau, würde ich sagen.
Ich will gerne ins Direktgespräch mit Frau Annalena Baerbock kommen. Meine erste Frage würde sein, dass Sie haben schon gesagt, die deutsche Regierung will alle seinen MitarbeiterInnen zusammen mit seiner Familie, mit ihren Familien bringen und will nicht die Familien trennen. Warum das hat nicht passiert und was will Frau Baerbock in Zukunft machen, um ihr Versprechen komplett zu machen?
Eine wahre, wahrhaftige Frau auf einer Mission durften wir hier begrüßen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, vielen Dank für deine Offenheit, für deinen Mut, dass du uns das erzählt hast. Und ich habe durch diese Begegnung so viel gelernt und neue Erkenntnisse und neue Blickwinkel und leider auch viel, viel Probleme erkennen dürfen. Ich gehe auf jeden Fall hier wirklich bereichert raus. Und dir auch vielen lieben Dank, Areta, dass du das möglich gemacht hast und diesen Kontakt hergestellt hast. Wirklich, bin sehr, sehr ergriffen. Und das war Migrant Diaries heute mit unserer Gästin Amena Rahimi und natürlich mit dir, Areta Mbaku. Und vielen Dank natürlich an euch da draußen, unsere ZuhörerInnen.
Ich entschuldige mich, weil ich habe ein bisschen zu viel traurige Geschichte erzählt habe. Aber am Ende will ich von mir etwas an andere Eindruck an euch, an die Zuhörerinnen geben. Ich hoffe an alle Menschen in dieser Welt, an euch, ihr beide. Ich hoffe, so glückliches Leben, viel Erfolg.
Dankeschön, Amina.
Vielen lieben Dank. Okay. Und dies ist nicht nur das Ende dieser Folge, sondern das ist auch das Ende der Staffel von Migrant Diaries. Ich empfehle unbedingt, weiter uns zu folgen und die anderen Sendungen zu hören. Und wir arbeiten derzeit eifrig daran, dass es weitergeht und dass es noch viele, viele interessante Menschen, die in Bremen und Bremerhaven angekommen sind und Geschichten, Schicksale und Hoffnungen mitgebracht haben, dass die auch hier ihr Wort finden. Ich bin Daniel und ich sage jetzt gemeinsam mit euch tschüss. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss. Tschüss. Vielen, vielen Dank.